Heute frage ich Sie.
Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
Berge oder Meer? Musik oder Stille? Popcorn, süß oder salzig? Aber eigentlich will ich wissen, wie entscheidungsfreudig sind Sie? Wie schnell haben Sie gerade eine Auswahl getroffen? Oder überlegen Sie immer noch? Können Maschinen uns die Entscheidungen abnehmen? Sind diese dann besser? Darüber sprechen wir heute. Und was hat das mit der Rehabilitation zu tun? Auch das klären wir. Hab ich jetzt einfach mal so entschieden. Los geht's. Jetzt noch smarter. Mit E wie Entscheidungen.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Entweder Berge oder Meer. Bei mir sind es ja die Berge. Das wissen alle, die uns zugehört haben. Das habe ich in der Vergangenheit schon häufiger erwähnt. Aber Achtung, Wortspiel. Können wir mit Entscheidungen auch Berge in der Rehabilitation versetzen? Und geht da noch mehr? Ganz konkret, wie gut kann das Machine Learning oder zu Deutsch das maschinelle Lernen als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz Vorhersagen treffen? Zum Beispiel zum Reha-Erfolg. Wie funktioniert das? Wie weit sind wir da in der Rentenversicherung? Das wird heute eine eher wissenschaftlich-methodische, aber hochspannende Folge. Ich verspreche, wir werden Komplexes einfach und nachvollziehbar vorstellen. Das ist mein Anspruch und das ist auch der Anspruch meines Gastes. Mein Gast heute ist Dr. Mathis Elling vom Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation, einem An-Institut der Deutschen Sporthochschule Köln, kurz IQPR. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Mathis.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir steigen gleich in unseren realitätsnahen Zeitjet und fliegen gemeinsam ins Jahr 2040. Und ich frage dich, Mathis, wie sieht denn dann die Datennutzung in der digitalen Welt aus? Welche Rolle spielen Daten dann?
Okay, wir befinden uns also im Jahr 2040. Mhm. Daten werden allgegenwärtig sein. KI-Modelle werden kontinuierlich mit riesigen, vernetzten Datenströmen gefüttert. Ich glaube aber, dass die Frage weniger relevant ist, wie schnell Daten fließen, sondern dass es viel wichtiger ist, welche Qualität Daten haben, wie verlässlich sie sind, wie sie verknüpft werden können und vor allem auch, wie wir mit Daten Entscheidungen treffen können. Und da kommt dann das Machine Learning ins Spiel. Ich glaube, darüber werden wir dann später mehr erfahren.
Da werden wir gleich mehr darüber erfahren. Werden wir das merken in 2040, so im allgemeinen Leben?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass es eigentlich einmal die riesige Chance gibt mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Also man kann Nutzen aus Daten ziehen, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch den Datenschutz. Also ich denke, es wird sich viel verändern. Wir werden wahrscheinlich anders mit Daten umgehen. Vielleicht werden wir irgendwie individueller unsere Daten preisgeben können. Daten werden immer wichtiger werden, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch noch diese gegenläufige Kraft eigentlich. Mhm. Und ich kann es schwer beantworten, was in 2040 sein wird. Aber auch in der Reha werden Daten noch größeren Stellenwert bekommen.
Mhm. Und du hast den Datenschutz ja auch angesprochen. Werden wir auch gleich noch drauf kommen, weil die Daten gehören ja jemanden, nämlich der eigenen Person. Und das ist dann umso wichtiger, wie man das macht. Zunächst aber zu dir. Im beruflichen Kontext, wie würdest du dich anderen Menschen vorstellen?
Ja, also ich habe Gesundheitswissenschaften und Psychologie studiert. Und die Zeit habe ich in Maastricht, also in den Niederlanden, verbracht. Und dann habe ich auch in dem Bereich promoviert zum Thema Behavior Change Interventions. Also eigentlich bin ich in der Gesundheitspsychologie zu Hause. Aber ich habe mich auch schon immer sehr für quantitative Methoden interessiert. Mhm. Und nach einer Promotion bin ich dann nach Köln gezogen. Und seit mittlerweile fast 3 Jahren arbeite ich beim IQPR. Und hier hatte ich viel mit Routine-Datensätzen zu tun. Zum Beispiel mit der RSD, also der Reha-Statistik-Datenbasis der Deutschen Rentenversicherung. Und in diesem Zuge bin ich dann auch auf das Thema Machine Learning gekommen und habe da verschiedene Algorithmen ausprobiert.
Mhm. Algorithmen an sich sind ja steinalt. Ich liebe ja den Podcast Geschichten aus der Geschichte, muss ich einfach mal so sagen. Und das hier ist heute meine Geschichte. Der persische Mathematiker Al-Khwarizmi. Das kann ich nicht aussprechen. Ich fange nochmal an. Der persische Mathematiker, und ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, Al-Khwarizmi, lateinisch besser Algorithmi, der um das Jahr 820 nach Christus in Bagdad lebte, schrieb ein bedeutendes Werk über indische, heute sagen wir arabische Zahlen- und Rechenverfahren, das später ins Lateinische übersetzt wurde und den Titel trägt Algorithmi de numero indorum, also Algorithmi über die indischen Zahlen. Daraus wurde über die Jahrhunderte der Begriff Algorithmus, so wie wir ihn heute kennen, der ursprünglich einfach ein Rechenverfahren bezeichnete. Heute bezeichnet man damit eine eindeutige Handlungsvorschrift, um ein Problem zu lösen, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Daten, wie bei einem Kochrezept, nur eben für Mathematik oder Computer. Und maschinelles Lernen ist eine Weiterentwicklung dieses Algorithmus. Da kommst du wieder ins Spiel, Mathis. Inwiefern ist das eine Weiterentwicklung? Wie lernt die Maschine da? Was ist der Unterschied zu einem klassischen Algorithmus?
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Der große Unterschied ist der, dass, so wie du gesagt hast, beim klassischen Algorithmus haben wir ganz klar festgelegte Rechenschritte. Also wie du sagtest, wie bei einem Kochrezept eigentlich. Beim maschinellen Lernen ist das anders. Wir geben keine klaren Regeln vor, sondern wir geben der Maschine ganz viele Daten, also riesige Mengen an Daten. Und die Maschine, die muss also eigentlich selber Muster in diesen Daten finden, Gesetzmäßigkeiten finden und schauen, wie die mit dem Outcome, also mit dem Ergebnis assoziiert sind. Also wir sagen nicht, das sind die Regeln, mach das mal peu à peu, sondern wir sagen, hier ist das Outcome und finde du selber Gesetzmäßigkeiten in den Daten, die mit dem Outcome assoziiert sind.
Aufmerksam Hörende kennen das aus unserer Folge mit dem Jörg Gerke über künstliche Intelligenz, weil er genau dieses Verfahren ja anwendet, um zum Beispiel die Qualitätssicherung in unserer EM-Rentenbegutachtung zu verbessern. Aber wie trifft die Maschine Entscheidungen? Wie wahrscheinlich schaffen sie Gewissheit?
Ja, tatsächlich geht es beim maschinellen Lernen um Wahrscheinlichkeiten, nicht Gewissheiten. Also die Maschine kann nicht sagen, mit absoluter Gewissheit ist es so und so, sondern stattdessen sagt sie zum Beispiel, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% tritt dieses oder jenes Ereignis ein. Und hier ist ganz wichtig einmal zu betonen, dass natürlich die Daten, die erstmal zugrunde liegen, die sind eigentlich entscheidend. Also wie man so schön sagt, Garbage in, Garbage out. Wenn man da Müll als Daten reinsteckt, dann kommt da auch kein gutes Modell raus.
Wenn die Praxis schlecht agiert, dann wird die schlechte Praxis repliziert.
Ja, das ist korrekt. Also es ist ja nicht allein die Praxis, sondern es sind vor allen Dingen die Daten, die in der Praxis produziert werden. Hm. Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie schlecht berichtete Daten haben oder zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt wirklich in der Reha-Welt bleiben und wir haben es mit irgendwelchen Entlassungsberichten zu tun, der eine Arzt oder die eine Ärztin macht es so, die andere so und das ist ganz unterschiedlich und wir finden da gar keine Muster, dann wird es schwierig. Wenn wir aber einen riesigen Datensatz haben, wirklich einen Schatz an Daten, dann wird es einfacher. Das ist erstmal das Grundlegende. Also man muss immer verstehen, ein Modell kann natürlich nur so gut sein, wie irgendwie die Daten, die dem zugrunde liegen. Und um jetzt nochmal zu der Frage zurückzukommen, also ich glaube, eine Maschine kann keine Gewissheit schaffen in dem Sinn, aber sie kann uns auf jeden Fall sehr gut helfen, mit Unsicherheiten umzugehen, sodass wir eine bessere Entscheidung treffen können.
Und wissen wir auch warum? Also können wir die Gedankengänge der Maschine nachvollziehen?
Ja, das ist tatsächlich ein riesiger Punkt, der jetzt auch eigentlich so der nächste große Punkt wird, der erforscht werden muss. Weil natürlich ist es grundsätzlich so, im Unterschied zu den klassischen Algorithmen oder zu der klassischen zu den klassischen Verfahren, zum Beispiel Regressionsanalyse, sind ja mal Verfahren des maschinellen Lernens grundsätzlich Blackbox. Hm. Also man kann erstmal nicht einfach so den Deckel öffnen und reinschauen. Aber das ist jetzt eben das, was wir in der Forschung auch machen. Es gibt halt wiederum Methoden, die genau das erlauben, sozusagen den Deckel aufzumachen und gucken, was passiert in dieser Blackbox, welche Variablen haben welchen Einfluss, um das dann eben zu quantifizieren und so dann auch das Modell eigentlich erst interpretierbar zu machen.
Können wir das vielleicht an einem konkreten, aber sehr einfachen, anschaulichen Beispiel aus dem Alltag mal durchgehen? Irgendeine Entscheidung von mir. Ich kaufe mir Fußballschuhe. Ich will eine Entscheidung im Sportgeschäft treffen. Welche Schuhe kaufe ich mir? Wie würde eine Maschine diese Entscheidung versuchen zu replizieren?
Also zuerst würde die Maschine dann gucken, was hast du denn in der Vergangenheit gemacht? Also sozusagen die Erfahrung, die du in der Vergangenheit mit Fußballschuhen gesammelt hast, die ist dann erstmal entscheidend. Also die Maschine würde dann gucken, okay, du hast also Schuhe von jener Marke gekauft, zum Beispiel mit dünnen Sohlen, mit dicken Sohlen. Und dann natürlich auch gucken, wie haben dir diese Schuhe gefallen? Und wie lange hast du sie zum Beispiel getragen? Also das ist jetzt erstmal sozusagen der Erfahrungsschatz, den diese Maschine hat. Das können wir auch, das nennen wir dann auf den Trainingsdatensatz. Also anhand dieser Trainingsdaten kann ein Modell trainiert werden. Und das kann eben in der Zukunft entscheiden, welche Schuhe du dann kaufen sollen würdest.
Das heißt, je mehr die Maschine über mein bisheriges Kaufverhalten bei Fußballschuhen weiß, desto besser kann sie für mich vorhersagen, welche mir demnächst am besten passen.
Das ist korrekt. Also es ist wirklich entscheidend, wie viel Erfahrungsschatz sozusagen, wie viel Trainingsdaten vorliegen. Und umso mehr Trainingsdaten vorliegen, umso besser auch das Modell in der Regel.
Heißt aber auch, dass wenn ich mich aus datenschutzrechtlichen Gründen, wenn ich da sehr restriktiv mit meinen Informationen umgehe, dann kann mir die Maschine weniger gut helfen in der Zukunft bei meinen Entscheidungen, als wenn ich das offenlege.
Ja, das ist korrekt. Also zum Beispiel jetzt ganz konkret, wenn zum Beispiel nur die Daten bestehen, die Schuhe waren günstig oder teuer, kann das viel weniger erklären, als wenn du zum Beispiel den Preis der Schuhe als kontinuierliche Variable oder als metrische Variable hättest.
Also tatsächlich den konkreten Preis.
Richtig.
Und natürlich auch andere Informationen. Wenn die fehlen, dann würde die Maschine nur mir immer die billigsten anbieten, zum Beispiel.
Ja, genau, dann würde sie halt irgendwie denken, okay, der hat als letztes einen Schuh in der Preisklasse zum Beispiel gekauft, dann macht er das wieder. Mhm. Aber wenn du eben einen größeren Erfahrungsschatz hast, dann kann die Maschine genauer entscheiden.
Mhm, alles klar. Das heißt, die Modelle sind umso besser, je mehr sie über die jeweilige Entscheidungssituation wissen. Das heißt, retrospektiv werden meine Erfahrungen, mein Erfahrungswissen genutzt, um diese Kaufentscheidung vorherzusagen. Okay, wenn ich die jetzt schlecht finde, was macht die Maschine dann?
Ja, das ist eigentlich ein iterativer Prozess. Also du kannst dann wiederum der Maschine dieses Feedback zurückgeben im Sinne von, okay, diese Schuhe haben mir jetzt nicht gefallen. Mhm. Und so wird auch der Algorithmus daraus lernen und die wahrscheinlich dieses Paar Schuhe und auch Schuhe, die ähnliche Eigenschaften haben, erstmal nicht mehr vorschlagen.
Mhm. Das heißt, die Maschine und ich, wir können uns verbessern.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist erstmal grundlegend so beim Machine Learning. Also der Algorithmus kann sich dann mit der Zeit, wenn er, ja, in einem Modell, in einem Anwendungsbeispiel angewendet wird, immer weiter verbessern.
Das ist interessant. Skalieren wir das mal hoch. Wir sind jetzt nicht bei der individuellen Kaufentscheidung, wir sind jetzt hier bei der Rentenversicherung. Die macht Readaptation, 1 Million medizinische Realleistungen pro Jahr, nur mal so als Orientierung. Wie können wir als Rentenversicherung dieses Machine Learning nun nutzen in dem Kontext?
Grundsätzlich ist es ja so, in der Reha-Welt haben wir es mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun, also mit verschiedenen Erwerbsbiografien, mit verschiedenen Erkrankungen, Behinderungen etc. Und das heißt, wir haben es mit sehr komplexen Daten zu tun. In der Vergangenheit war es eigentlich so, dass wir alle Vorhersagemodelle immer mit der logistischen Regression oder grundsätzlich mit einer Regressionsanalyse gemacht haben. Nun ist es aber so, dass die Regressionsanalyse grundsätzlich nur lineare Zusammenhänge erkennen kann. Und oft ist die Realität eben komplexer als so ein linearer Zusammenhang.
Das heißt, wenn 2 Tage länger gearbeitet.
Exakt, eigentlich wie ein Schieberegler.
Genau.
Also du sagst zum Beispiel jetzt so, mit jedem Jahr, dem dieser alter Schieberegler nach rechts gedrückt wird, sinkt vermutlich die Wahrscheinlichkeit, zurück in Arbeit zu kommen.
Okay.
So. Und bei Machine Learning ist viel besser dazu geeignet, auch komplexere Zusammenhänge in den Daten zu finden.
Also jedes Altersjahr wird sozusagen isoliert für sich genommen, ohne dass sozusagen ein allgemeiner Zusammenhang zwischen diesen beiden Informationen hergestellt wird.
Ja, genau, ganz richtig. Also erstmal ist es so, dass eben nicht dieser lineare Zusammenhang grundsätzlich angenommen wird. Und zweitens ist es ganz wichtig, dass man auch alle Interaktionen sich anschaut. Bei Regressionsanalyse gibt es natürlich grundsätzlich auch Interaktion zwischen Variablen, das heißt eine Wechselwirkung zwischen 2 Variablen.
Das klären wir gleich.
Aber die muss eben manuell vom Forscher, von der Forscherin vorher so in die Regressionsgleichung eingegeben werden. Mhm. Das kann man sich vorstellen wie so ein Detektiv. Also wenn es einen Regressionsdetektiv gibt, dann muss man dem Detektiv sagen, okay, das sind die Verdächtigen und der hat vielleicht noch einen Komplizen. Bei Machine Learning ist es hingegen so, dass der Detektiv einfach am Tatort ist, alle Daten sich anguckt, alle Personen befragt und selber dann überlegt, okay, die Person könnte verdächtig sein oder die Person wiederum könnte mit der anderen Person zusammen verdächtig sein. Mhm. Das heißt, wir sind hier viel freier und müssen nicht vorab definieren, was wir eigentlich untersuchen wollen, sondern entdecken auch Muster, die uns als ForscherInnen so nicht bekannt waren.
Okay, das heißt, wir treffen keine Annahmen über die Art des Zusammenhangs zwischen den Informationen und wir treffen auch keine Auswahl, welche Informationen oder welche Informationskombinationen verwendet werden sollen.
Exakt.
Okay, und Interaktion heißt ja, dass das Zusammentreffen von 2 Informationen nochmal einen gesonderten Effekt auf den Outcome ausübt. Zum Beispiel, wenn jemand arbeitslos wird, dann hat das ein Risiko auf die spätere Erwerbstätigkeit. Das wissen wir. Menschen, die längere Arbeitslosigkeitszeiten haben, haben geringere Wahrscheinlichkeit, wieder zu arbeiten später. Und wenn diese Person aber zusätzlich jetzt noch irgendeine andere Information mitbringt, zum Beispiel eine geringe Bildung. Wir wissen, dass eine geringe Bildung für sich auch einen Effekt hat, aber wenn das beides zusammenkommt, dann wird es quasi noch ein stärkerer Effekt.
Ja, super erklärt. Also grundsätzlich haben wir grundsätzlich haben wir natürlich solche Interaktionen auch in der Vergangenheit schon berücksichtigt, aber wie gesagt eben nur.
Aber nur vorgegeben.
Richtig.
Also weil wir genau diese Annahme hatten, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit und Bildung gemeinsam noch einen besonderen Effekt hat.
Ja, genau. Mehr als und vielleicht die Summe ist es gar nicht Teile. Arbeitslosigkeit und Bildung, sondern vielleicht ist es Arbeitslosigkeit und ob eine andere Person im Haushalt lebt.
Und das, genau. Und darüber haben wir bislang keine Erkenntnisse, also auch keine Hypothesen. Also würden wir es nie überprüfen in der Regression.
Ja.
Und ganz kurz noch. Wenn wir 3 Informationen haben, die wir jetzt in so ein Modell reinschicken, dann haben wir ja theoretisch 7 verschiedene Einflussmöglichkeiten. Weil ja alle Informationen in Kombination zueinander auch getestet werden. Ja. Das heißt, so ein Modell explodiert ja von der Komplexität her. Das können wir in einer Regression überhaupt nicht mehr abbilden.
Richtig, ja. Also also grundsätzlich ist es so, dass ein Modell noch gut funktioniert, wenn man vielleicht 1 oder 2 Interaktionsterme in das Modell einschließt. Mhm. Aber mit jeder weiteren Interaktion steigt dann eben einfach die Komplexität des Modells so stark, dass es auch für uns ForscherInnen irgendwann schwierig wird, das Modell zu interpretieren. Und das ist ja eigentlich die große Stärke von einer Regressionsanalyse, dass sie von Haus aus interpretierbar ist. Mhm. Aber wenn wir dann eben einen Haufen Interaktionen da rein, schütten, packen, dann wird es schwer.
Okay, gut, das habe ich verstanden. Jetzt nochmal zurück zur Rentenversicherung. Wo kann sie das konkret nutzen?
Also es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche, denke ich. Zuerst ist es einmal so, dass gerade auch bevor die Reha eigentlich beginnt, wird es schon ganz spannend, weil man muss ja eigentlich gucken, welche Person hat eigentlich den größten Nutzen bei welcher Reha-Maßnahme. Also sowohl bei der medizinischen Reha als auch beruflichen Reha könnte man also so Prognosemodelle aufstellen und vorher schon abschätzen, okay, diese Person braucht vielleicht noch einen Vorbereitungskurs vor der Umschulung. Bei dieser Person können wir uns das sparen, so können auch Kosten gespart werden, weil die wahrscheinlich schon die nötigen Voraussetzungen mitbringt.
Ah ja, wir können quasi die Leute in Gruppen einteilen und denen dann spezifischere und bessere Angebote machen.
Richtig, also in Gruppen einteilen hört sich dann immer schwierig an, aber wir wissen ja schon aus der Forschung, es gibt kein One-Size-Fits-All, sondern wir wollen eigentlich immer gucken, wie können wir den RehabilitantInnen die beste Reha geben. Und das ist eben ganz unterschiedlich. Oder das kann ganz unterschiedlich sein.
Genau, da hilft so eine Maschine natürlich sehr. Also ich sag mal so, idealtypisch würde man sagen, jeder Fall wird einzeln angeschaut, sehr intensiv. Und man würde dann wahrscheinlich auch jedem die beste Form von Reha geben können. Aber so viel Zeit hat kein Mensch. Und das ist ja auch bei 1,5 Millionen Anträgen im Jahr. Wenn man sich überlegt, dass die Rentenversicherung jeden Antrag so intensiv anguckt, dann würde das sämtliche Kosten sprengen. Und da sind solche vorbereitenden Analysen auch über maschinelles Lernen geeignet, um Risikogruppen zum Beispiel zu schaffen. Und dann kann man da noch mal reingucken. Passt er da wirklich rein? Das geht dann schneller.
Ne? Genau, richtig. Also es ist auch ganz wichtig, die Maschine nimmt natürlich nicht die Entscheidung ab. Also am Ende entscheidet immer noch der Mensch. Mhm. Aber sie kann eben dem Menschen helfen, die Entscheidung zu treffen. Und das haben wir jetzt schon gesehen, teilweise auch sehr gut.
Also halten wir fest, Zugang, Reha-Zugang, ganz wichtiger Zugang zu Leistung, weil man besser die Risikoprofile abschätzen kann. Auch nicht unbedingt besser, aber ich will sagen effizienter.
Also effizienter.
Schneller. Und man muss natürlich sagen, Mathis, wir als Rentenversicherung mit unseren 40 Millionen aktiv Versicherten. Wir haben natürlich endlos viele Daten, um genau theoretisch solche Maschinen zu füttern, um genau auf der Basis dann unsere Prozesse, unsere Steuerungsprozesse zu optimieren. Also schneller zu vielleicht sogar besseren oder zumindest gleich guten Entscheidungen zu kommen.
Und dann geht's so weiter, wenn wir dann einmal in der Reha sind, birgt die Reha selber auch noch ein riesiges Potenzial. Also wir sehen ja auch, viele Leute haben zum Beispiel heutzutage solche Smartwatches an. Mhm. Und da kommen wir dann schon fast in den Bereich von Big Data. Also es geht wirklich um Sensordaten, die in Echtzeit eigentlich schauen, okay, wie geht's der Person? Und so kann zum Beispiel während dieser Therapie geguckt werden, ist die Person überfordert, vielleicht sogar unterfordert. Also so kann der Therapieverlauf eigentlich ganz individuell angepasst werden. Mhm. Und vor allem
Man kann eingreifen dann sofort, ne?
Exakt, das Ganze ist in Echtzeit. Also es ist nicht, dass danach, nach der Reha, der Rehabilitant zum Beispiel sagt, also eigentlich war das total langweilig, ich fühlte mich überhaupt nicht gefördert. Sondern in Echtzeit kann man eben sehen, okay, die Person braucht mehr oder weniger Unterstützung.
Der Puls ist immer noch bei 80, da kann man noch was draufpacken.
Ja, exakt.
Okay, gut, sehr schön. Also für so eine Therapieoptimierung oder Therapiesteuerung auch. Also auch wieder ein Steuerungsthema.
Und dann geht es eigentlich genauso weiter. Also auch nach der Reha ist dann die Frage, welche Personen brauchen zum Beispiel noch eine zusätzliche Nachsorgeleistung und bei welchen Personen, die sind schon so fit, die werden jetzt sowieso zurück in Arbeit kommen.
Okay, alles klar. Und dann kann ich mit den einen was anderes besprechen als mit den anderen.
Ja.
Sehr schön. Ja, glaube ich, haben wir einen guten Einblick gekriegt. Ich glaube, dass das die Reha-Steuerung, den Reha-Prozess ziemlich optimieren kann. Heißt aber, dass man diese Daten auch hat. Jetzt frage ich mal gerade in Bezug auf diese Sensordaten und Smartwatch, wie weit sind wir denn da jetzt?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich die Technik auch immer günstiger geworden ist. Und man sieht es ja auch, wie viele Leute mit Smartwatches rumlaufen. Also das Problem ist, glaube ich, weniger, dass die Technik noch nicht vorhanden ist, sondern dann kommt wieder die Frage, wollen wir das denn überhaupt? Wollen wir den TherapeutInnen diese Arbeit, also abnehmen ist ja das falsche Wort, aber ich denke, hier muss man, bevor man jetzt einfach so irgendwas in den Reha-Alltag integriert, muss erstmal geforscht werden, das eben noch nicht passiert, sofern ich das zumindest jetzt überblicke.
Und es ist natürlich auch die Frage, wollen wir die Daten so frei durch den Äther jagen? Diese Daten gehen ja dann an einen allgemeinen Server irgendwo, wo die Reha auch drauf zugreifen kann, die Reha-Einrichtung, damit sie die verwenden kann.
Ja, ganz richtig. Also gerade in Europa ist ja auch der Datenschutz wirklich ein hohes Gut. Und so wird es natürlich immer dabei bleiben, dass es eigentlich zwei Kräfte sind, die da irgendwie gegenläufig sind. Also einmal der Datenschutz, das heißt, bleiben die Daten auf Servern, die wir kontrollieren können. Zum Beispiel gäbe ja auch die Möglichkeit, dass die Daten alle bei Servern bleiben, die sogar in der Reha-Einrichtung stehen. Dass sie sozusagen die Reha-Einrichtung gar nicht verlassen. So wie man momentan ja zum Beispiel auch Bögen über PatientInnen ausfüllt, die auch in der Reha-Einrichtung bleiben.
In der Akte.
In einer Akte, in einer digitalen Akte, die auf einem Server in der Reha-Einrichtung stehen. Und der Rehabilitant dann selber entscheiden kann, okay, diese Daten möchte ich zum Beispiel auch teilen und diese Daten vielleicht lieber nicht. Und auch wenn ich dann in eine Folgeleistung komme, kann der Patient auch wiederum entscheiden, okay, das möchte ich teilen, das nicht. Das ist, denke ich, eigentlich so der Optimalzustand, wie er irgendwann mal sein kann.
Heißt aber, dass die PatientInnen eine gewisse Kompetenz brauchen, einzuschätzen, was ist da jetzt noch sinnvoll und wo ist es nicht mehr sinnvoll für mich?
Ich glaube, dass vor allem erstmal jetzt noch viel Forschung gemacht werden muss. Dass also erstmal wirklich mal geguckt wird, wir haben jetzt ja einfach eine Gruppe zum Beispiel, die arbeitet mit solchen Echtzeitanalysen und eine Gruppe, die arbeitet nicht mit Echtzeitanalysen, wirklich mal ein ganz klassisches RCT zum Beispiel durchzuführen und dann eben zu gucken, wo sind Unterschiede? Ist das Return to Work in der Gruppe vielleicht sogar höher oder tut sich nichts? Und natürlich auch qualitativ zu gucken, wie haben die Leute das wahrgenommen? Vielleicht fühlen sich auch gerade, also ist jetzt ein Vorurteil, aber gerade ältere RehabilitantInnen eher unwohl dabei, wenn sie die ganze Zeit so ein technisches Gerät mit sich tragen.
Wäre die Hypothese für die Regression.
Könnte sein.
Gut. Ja, Mathis, du weißt es ja auch aus diversen Forschungsprojekten, du kennst das Thema ja, die Rentenversicherung ist da ja schon unterwegs. Also wir versuchen unsere Entscheidung ja schon datenbasiert zu unterstützen. Wir haben tatsächlich auf Basis eines herkömmlichen Modells, eines Regressionsmodells ja schon einen Risikoscore entwickelt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu sehen, auf Basis der Erwerbsverläufe von unseren Versicherten, ob diese Versicherten eventuell ein Risiko haben, in den nächsten 5 Jahren gesundheitsbezogen rauszufallen. Wir nennen das Risikoindex Erwerbsminderungsrente. Das ist insofern spannend, weil die Menschen nicht zu uns kommen müssen und den Antrag stellen müssen, sondern wir können den Menschen einen Brief schreiben beispielsweise und sagen, könnte es sein, dass du uns brauchst? Eventuell ist es sinnvoll, wir sind die Rentenversicherung, wir machen Reha, weil nicht jeder weiß ja, dass wir Reha machen. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, proaktiv auf Menschen zuzugehen. Das tun wir jetzt schon. Was jetzt noch fehlt, wäre dein Machine Learning, um dieses Modell, diesen Risikoindex noch weiter zu optimieren. Geht das?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist in der Tat so, dass der Risikoindex natürlich schon was ganz Besonderes ist, was es ja sonst so auch nicht in dieser Welt gibt. Der Unterschied ist natürlich der, dass wir da wiederum mit den klassischen Verfahren, oder es wurde nicht wir, andere Leute haben mit den klassischen Verfahren gerechnet. Und man könnte sich natürlich überlegen, ob man auch jetzt hier das Ganze nochmal auf ähnliche Art und Weise macht mit Verfahren des maschinellen Lernens. Vielleicht wird der Risikoindex dann noch besser, im Sinne von, dass er bessere Vorhersagen treffen kann, wissen wir natürlich nicht.
Um nicht unnötig Menschen anzuschreien, die es gar nicht brauchen.
Richtig, also genau. Also es gibt natürlich nur relativ wenig Leute, die am Ende wirklich in Erwerbsminderungsrente gehen. Das heißt, wir wollen eigentlich den Anteil reduzieren, die dann sozusagen unnötigerweise angeschrieben werden.
Da bin ich gespannt. Gut, aber kommen wir nochmal zurück, also zu der methodischen Geschichte. Und ich muss jetzt erwähnen, dass ich mich mit dem Thema durchaus auch in letzter Zeit beschäftigt habe. Ich durfte ja mit dir, Mathis, und anderen Kollegen eine wissenschaftliche Publikation gestalten, die auch, glaube ich, demnächst veröffentlicht wird oder schon veröffentlicht ist, weiß ich gar nicht.
Ja, so die noch nicht veröffentlicht, aber es ist sehr interessant zu sehen. Normalerweise ist es ja sehr schwer, GutachterInnen Kommentare zu bekommen. Und hier war es jetzt wirklich ganz anders. Also wir haben die als Preprint veröffentlicht. Und in den ersten Tagen kamen direkt 5 Zusagen von Personen, die das reviewen wollten. Also das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß. Und vielleicht ist es dann ja auch schon veröffentlicht, wenn diese Podcast-Folge rauskommt.
Vielleicht lösen wir es auf, Mathis. Worum geht es in der Veröffentlichung?
Wir haben also geguckt, wie gut ein Verfahren des maschinellen Lernens das Return to Work, den Return to Work vorhersagen kann.
Also die berufliche Wiedereingliederung.
Nach einer medizinischen Rehabilitation und zwar aufgrund von Muskel-Skeletterkrankungen. Sowas haben wir also in der Vergangenheit traditionell immer mit logistischen Regressionsanalysen gemacht.
Habe ich übrigens gemacht, muss man dazu sagen. Richtig. Also wir haben bei der Rentenversicherung genau eine solche Analyse in den letzten Jahren durchgeführt und haben auf Basis unserer Daten solche Regressionsmodelle gerechnet und auch veröffentlicht. Und die jetzige Veröffentlichung, die ihr macht, die nimmt genau darauf Bezug und schaut, ob durch das maschinelle Lernen dasselbe rauskommt, auf Deutsch gesagt.
Ja, also wir haben uns Verfahren bedient, die auf Entscheidungsbäumen basieren. Also ein Entscheidungsbaum kann man sich eigentlich ganz simpel vorstellen. Also angenommen, ich will jetzt entscheiden, ob ich heute lieber ins Kino gehe heute Abend oder ins Restaurant. Und dann wäre zum Beispiel die erste Frage, ist heute Montag? Und dann gehe ich vielleicht lieber ins Kino, weil Restaurants oft montags geschlossen haben. Also ein Entscheidungsbaum ist eigentlich eine Abfolge von verschiedenen Fragen.
Und die wichtigste wird zuerst genommen und dann die nächste.
Exakt. Mhm. Aber das Wichtige ist natürlich, wir haben uns jetzt nicht einfach nur einen einzigen Entscheidungsbaum überlegt, weil der liegt natürlich bei vielen Leuten dann falsch, das ist logisch, sondern wir haben uns einen ganzen Wald von Entscheidungsbäumen bedient.
Ein Entscheidungswald.
Ein Entscheidungswald, ja.
Schön. Das ist auch maschinelles Lernen, also ist das Gleiche.
Genau, also es gibt verschiedene Verfahren des maschinellen Lernens. Und dann gibt es eben die, die auf Entscheidungsbäumen basieren. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal Random Forest gehört. Das ist so eins der beliebtesten Verfahren. Wir haben uns jetzt Boosted Decision Trees bedient. Der Unterschied ist der, dass beim Boosted Decision Trees die Bäume, die wachsen sozusagen nacheinander. Und das ist der Vorteil, dass jeder weitere Baum auch aus den Fehlern der vorherigen Bäume lernen kann.
Ah ja, okay.
Und grundsätzlich ist es so, dass momentan bei tabularen Daten ist es eigentlich so, dass auch diese Verfahren, die wir jetzt verwendet haben, so als der Goldstandard dienen.
Also was sind tabulare Verfahren?
Achso,
tabulare Daten.
Also genau, also jetzt nicht Bilderkennung oder sowas, sondern wirklich einfach
Statistikdaten.
Richtig, ja.
Also, okay, das heißt, wir haben maschinelles Lernen angewandt in der Publikation. Habt ihr gemacht, haben wir nicht gemacht. Wir haben sozusagen den Vorreiter gebaut, nämlich die Regression. Und wir haben ja tatsächlich dann auch Erkenntnisse gehabt in der Regression. Wie waren die Erkenntnisergebnisse bei euch?
Also grundsätzlich war es schon so, dass wir auch größtenteils festgestellt haben, dass die Prädiktoren, die sich als wichtig herausgestellt haben in eurer Forschung, auch bei uns wichtig waren. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es durchaus Merkmale gibt, die einfach auch in der Vergangenheit noch nicht Verwendung fanden, auch teilweise aus inhaltlichen Gründen, zum Beispiel Prozessmerkmale. Mhm. Aber in unserer Studie hat sich jetzt gezeigt, dass auch diese Prozessmerkmale einen großen Beitrag zur Vorhersage leisten können. Mhm. Also wenn man, ist ja natürlich die Frage, was will man jetzt? Will man ein Baseline-Modell, wo man nur Daten hat, die wirklich zu Reha-Beginn feststehen und will dann den Erfolg, also das Return to Work vorhersagen? Oder will man nur die wissenschaftliche Forschungsfrage beantworten? Wie können wir ein möglichst gutes RTW-Modell aufstellen?
Also das eine ist, okay, dann muss, den Unterschied habe ich noch nicht verstanden. Das muss ich nochmal erklären.
Ja, also die grundsätzliche Fragestellung ist die. Also wir haben also in der Reha-Statistik-Datenbasis ganz verschiedene Variablen. Da sind Sachen wie das Alter zum Beispiel. Da ist zum Beispiel die Erwerbsbiografie dabei. Mhm. Aber wir haben auch Merkmale, die entstehen erst im Prozess der Rehabilitation.
Ach so, und die sind dann zum Zeitpunkt, zum Beispiel der Antragstellung, nicht verfügbar. Das heißt, solche Modelle könnte man nicht nehmen, um auf Basis der Antragstellung sozusagen zu erkennen, in welche Leistung gehört der Mensch. Das ginge dann nicht, weil da auch Daten drin sind, die später erst entstehen.
Korrekt. Zum Beispiel Daten aus dem Entlastungsbericht könnten dann da drin stehen.
Aber das könnte ich in der Regression ja auch machen. Das ist jetzt nicht das große Thema.
Genau. Und der andere große Punkt, was jetzt das Besondere ist an unserem neuen Verfahren, ist der, dass wir eben vorab keine Annahmen getroffen haben, welche Variablen wie miteinander interagieren. Wir sind also ganz frei daran gegangen und haben einfach den Algorithmus seine Arbeit machen lassen.
Okay.
Und der hat sich also selber überlegt, er hat selber die Muster in den Daten gefunden und hat auch so Interaktionen gefunden, die uns zum Beispiel vorher noch nicht bewusst waren, aber die wir auch inhaltlich plausibilisieren konnten.
Also in der Regression, gerade weil Interaktionen schnell das Modell aufblähen, ist es ja so, dass wir in der normalen Regression eher thesenbasiert einzelne Interaktionen testen. Weil wir sozusagen wissen aus früheren Studien, da könnte ein Einfluss bestehen oder wir haben den begründeten Hinweis darauf und dann nehmen wir das bewusst rein. Hier war es frei, das heißt, wir haben nicht gewusst, welche Interaktion zum Schluss rauskommt bei den Top 10. Was würdest du aus einer wissenschaftlichen Perspektive, was ist das bessere Verfahren? Kann man das sagen überhaupt?
Ja, ich glaube genau das kann man schwer sagen. Es gibt nicht das bessere Verfahren. Mhm. Also die jetzt sagen, okay, Regressionsanalyse, das ist interpretierbar, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiterhin. Die, denke ich, die machen sich zu einfach.
Ja.
Aber die Leute, die jetzt einfach sagen, okay, es gibt was Neues, das nutzen wir jetzt, wir packen jetzt einfach alle Daten in irgendeinen Algorithmus, verstehen eigentlich gar nicht, was da im Hintergrund passiert, die machen sich's noch einfacher.
Ja.
Man muss also irgendwas dazwischen finden, das ist das Entscheidende. Also das ist eben auch das Interessante, was wir jetzt eben machen wollen, zu vergleichen, zu gucken, was sind Merkmale, die eben ihr herausgefunden habt, was sind Merkmale, die wir herausgefunden haben, was würde man wiederum sehen, wenn man jetzt wiederum iterativ vorgeht und die Merkmale, die wir jetzt als wichtig identifiziert haben, wiederum in die Regressionsanalyse aufnimmt. Also ich glaube, es gibt kein Entweder-Oder, sondern das Wichtige ist, dass man sich beider Verfahren bedient.
Ich denke ja, und das ist auch ein kleiner methodischer Exkurs jetzt, oder meine These wäre, dass Machine Learning insbesondere dann angewandt werden kann, wenn man explorativ vorgeht. Wenn man also tatsächlich eine Information bestmöglich erklären will, völlig egal wie, Hauptsache bestmöglich erklärt. Und explorativ heißt, ich weiß noch nicht, welche Einflüsse, kann aber danach mir Überlegungen machen, warum diese Einflüsse so relevant sind. Während die Regression sich sehr gut bietet bei thesenprüfenden Verfahren, wo ich also vorher eine klare Hypothese habe, ich teste. Zum Beispiel ein RCT, wo ich die Wirksamkeit einer Maßnahme teste. Ja. Das kann ich nicht mit Machine Learning machen. Also da habe ich nämlich eine klare Hypothese und die muss da rein. Und die muss getestet werden, dieser Zusammenhang.
Ja, da bin ich auf jeden Fall d'accord. Also grundsätzlich ist es ja so, dass das große Ziel im maschinellen Lernen ist meistens einfach ein möglichst gutes Modell zu erschaffen.
Genau.
Also eine besonders gute Vorhersagegüte. Mhm. Wohingegen in der klassischen Statistik, sage ich mal, wollen wir eigentlich meistens Hypothesen testen.
Richtig, genau. Und damit kommen wir auch schon, würde ich sagen, zum Realitätscheck.
Realitätscheck.
Ich habe gelernt, maschinelles Lernen ist ein Teil von KI. Maschinelles Lernen bedeutet, dass ich bestimmte Informationen, Endpunkte bestmöglich aufkläre oder erkläre, um, und das ist die zweite Info für mich, gerade in der Reha insbesondere die Steuerung zu verbessern. Also tatsächlich uns dabei zu unterstützen, bei der Vielzahl von Menschen, die zu uns kommen, relativ schnell und gut zu wissen, wer was benötigt. Das ist sozusagen eine große Stärke, da können wir unsere Daten für verwenden. Ich habe auch gelernt, dass alle Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollten, weil sie eine gute Entscheidung in der Zukunft treffen müssen, in welchen Kontexten sie welche Daten für welche Zwecke bereitstellen wollen. Ich finde, da muss man sich Gedanken drüber machen, auch als Normalbürgerin, weil da kann man nicht pauschal sagen, ich mache nichts oder ich gebe alles frei, sondern da muss man genau überlegen, in dem Kontext ist es sinnvoll, weil es mir hilft, zum Beispiel Gesundheitsdaten verschiedenen Trägern oder verschiedenen Institutionen bereitzustellen, um eine bestmögliche Versorgung zu bekommen, könnte sinnvoll sein. Ob ich meine Kaufentscheidung durch maschinelles Lernen unterstützen lassen möchte, durch personalisierte Werbung, ist wieder eine ganz andere Frage. Also da muss man, glaube ich, sehr informiert sein in Zukunft. Und deswegen ist das interessant. Das betrifft uns alle. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich habe. Und das Dritte ist, für die Wissenschaft, es gibt nicht das Verfahren der Wahl, das Bestmögliche, sondern es Machine Learning reiht sich ein in die empirischen Methoden und kann vor allem explorative Dinge gut machen, also eine Modellgüte optimieren. Man kann damit aber schlecht Hypothesen testen. Würdest du mir zustimmen?
Auf jeden Fall.
Gut, Mathis, dann kommen wir zum Schluss. Vielen Dank für das interessante Interview. Ich freue mich auf die datengesicherte Zukunft. Ich freue mich auf die Nutzung der Daten im Rentenversicherungskontext. Ich kann schon in die Zukunft sehen und weiß, was passiert, nämlich ein Spiel. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
Also, Mathis, entweder eine Entscheidung in 0,3 Sekunden treffen wie ein Algorithmus oder 3 Tage lang grübeln wie ein echter Mensch.
Ja, ich würde sagen, wenn es um die Entscheidung beim Essen geht, im Restaurant zum Beispiel, dann 0,3 Sekunden. Aber immer wenn es um Menschen geht, und das ist in der Reha ja so, dann sollten es lieber die 3 Tage sein.
Und wie bist du? Was bist du für ein Typ? Also bist du eher jemand, der schnell entscheidet?
Tatsächlich, ich kann relativ schnell entscheiden, ja.
Und fährst gut mit der Geschichte?
Ja, würde ich sagen.
Alles klar. Es gibt ja Menschen, die brauchen länger. Also, also ich kenne auch Menschen, die im Restaurant länger brauchen bei der Auswahl.
Nee, im Restaurant wird es mich eher stören, wenn Leute da ewig über die Speisekarte, auch wenn die Speisekarte zu lang ist, ich würde eher aus dem Bauch heraus entscheiden und das schmeckt dann auch meistens.
Und man weiß ja auch nicht, wie die Alternative war.
Richtig.
Ja. Okay, 2. Frage. Entweder aus Fehlern lernen wie ein Mensch oder nie Fehler machen, aber auch nie Neues erleben wie ein hochsensibler, übervorsichtiger Algorithmus.
Ja, das finde ich, ist auf jeden Fall aus Fehler lernen. Das ist deutlich wichtiger.
Try and Error gibt es ja sogar. Also ist ja ein wissenschaftliches Prinzip. Der Signifikanztest, der ja eine Nullhypothese ablehnt, ist ja genau nach dem Prinzip erstellt. Der Erkenntnistheoretiker Karl R. Popper hat das in den 20er Jahren entwickelt. Aus dem Scheitern lernen. Das ist ehrlich gesagt, ist das ein Prinzip, was ich sehr früh während meines Studiums verinnerlicht und verstanden habe. Deswegen kann ich, glaube ich, auch so gut Statistik. Und was ich auch finde, was in allen Lebensbereichen gut funktioniert. Denn wenn ich bestätigt werde, lerne ich nichts dazu. Gut. Und natürlich auch an dich die Frage, Mathis, Berge oder Meer?
Bei mir sind es auf jeden Fall die Berge. Also ich bin ein absoluter Bergmensch und war auch schon viel in den unterschiedlichen Regionen der Welt unterwegs.
Okay, höchster Berg?
Island Peak im Himalaya.
Oh, das ist bestimmt hoch.
Ja, 6000.
Okay, alles klar. Ich war vor ein paar Jahren stolz, dass ich über 3000 war. Wie lange hast du gebraucht, um da hochzukommen? Man muss da ja irgendwie Pausen machen.
Ja, genau, man muss akklimatisieren erstmal. Also es dauert, bei uns war tatsächlich das Problem, dass wir erstmal nicht hinfliegen konnten. Da mussten wir den Helikopter noch chartern. Das hat alles länger gedauert, deswegen so 1,5 Wochen. Aber normalerweise sollte man sich eigentlich noch mehr Zeit vorab nehmen, um sich zu akklimatisieren.
Und die Helikopter sind ja sehr günstig, habe ich gehört.
Ja. Da muss man auf jeden Fall viel Schmiergeld bezahlen.
Gut, danke für diese Antwort. Also eher Berge, da sind wir uns ähnlich, als Meer. Gut, ich beende diese Folge mit einer Weisheit. Zwischen den Bergen und dem Meer liegt oft nur eine Entscheidung und der Mut, sich zu bewegen. Oder wie ich auch gern sage, wenn ich diesen See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
Aber hast du den aufgeschrieben oder kam der jetzt?
Entschuldigung, ich mache weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. SMART, Smart, wird immer smarter. Wir hören uns im nächsten Monat wieder mit R. R wie Resilienz in der Digitalisierung und der Rehabilitation. Ich freue mich drauf.